Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio herzlich willkommen. Und natürlich diskutieren wir über das, was derzeit alle bewegt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der seit Donnerstag läuft. Und der zahlreiche Opfer kostet und Zehntausende, vielleicht Millionen von einem Tag auf den anderen zu Flüchtlingen macht. Zeitenwende, das ist der Begriff, der derzeit am häufigsten zu hören ist, auch durch Bundeskanzler Olaf Scholz gestern im Bundestag. Und tatsächlich ändert die Bundesregierung und Teile der Opposition auch ihre bisherigen Haltungen. Lautete vor wenigen Tagen noch die Linie, Deutschland liefere keine Waffen in Spannungsgebiete. So hat die Bundesregierung diese Linie korrigiert. Es werden jetzt Panzerabwehrraketen und Raketen zur Luftabwehr an die Ukraine geliefert. Was bisher vermieden wurde, wird jetzt teilweise jedenfalls umgesetzt. Der Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Bei seiner Regierungserklärung gestern kündigte Bundeskanzler Scholz auch an, zur Finanzierung der Bundeswehr werde die Regierung ein Sondervermögen einstellen, über 100 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren werde Deutschland 2% seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung stecken, wie es vor vielen Jahren bereits zugesagt war. Was kommt da auf Deutschland zu? Was auf die Ukraine? Was auf Europa? Präsident Putin hat gestern die Atomstreitkräfte in Alarmzustand versetzt. Ist der Mann, den Friedrich Merz einen Kriegsverbrecher nennt, noch zu stoppen? Und wenn ja, wie? Krieg um die Ukraine. Droht jetzt ein Flächenbrand? Das ist das Thema bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen an diesem Montagmorgen. Ich möchte Ihnen zunächst unsere Gäste vorstellen. Zunächst ist das Rebecca Harms von Bündnis 90 Die Grünen, langjährige Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament. Schönen guten Morgen, Frau Harms.
Guten Morgen.
Dann von der Partei Die Linke, Alexander Neu. Er war Mitglied des Deutschen Bundestags bis zum Jahr 2021, bis letztes Jahr also dort Obmann im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags. Er arbeitet jetzt publizistisch und als Politikberater auch gegenüber der Fraktion Die Linke. Guten Morgen, Herr Neu.
Schönen guten Morgen.
Und last but not least Ralf Stegner von der SPD, ehemals stellvertretender Parteichef. Jetzt ist er Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Stegner.
Schönen guten Morgen.
Heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
Klaus Borchert aus Börnsen bei Hamburg. Wirtschaftlich, glaube ich, haben wir den Flächenbrand unheimlich nahe. Kann nicht absehen, was das bewirken soll. Persönlich kann ich nur sagen, bei mir justiert sich alles neu. Mir ist noch nie so sehr bewusst geworden, dass Russland von einem Verrückten, von einem Irren regiert wird.
Bayer, Berlin, der Angriff Putins ist zu verurteilen wie jeder andere Angriff auf die Freiheit der Menschen. Aber bitte beachten Sie auch, dass sich die NATO über festgelegte Abmachungen hinwegsetzt. Würde sie anders gehandelt haben, gäbe es diesen Krieg nicht.
Schuck hier aus Berlin. Ich wollte mich äußern zu der Frage, ob ein Flächenbrand drohe oder nicht. Ich meine, dass das sehr unwahrscheinlich wird, jetzt dadurch, dass entsprechend reagiert wird.
Ich bin Fritz Mittauf Gramm-Müritz und ich glaube, ein Flächenbrand ist zu erwarten, auch als durch Aufrüstung getriggerte Klimakatastrophe. Die Menschheit ist nicht friedensfähig und damit nicht zukunftsfähig.
Annegret Gallus, Hannover. Ich frage mich, ob jetzt nicht auch in der UN eine in Anführungsstrichen Zeitenwende anbrechen müsste. Wie kann es sein, dass einem Land, das einfach über ein anderes herfällt, dass dem nicht das Vetorecht entzogen wird?
Elfie Straub aus Überlingen. Jegliche Waffen, die jetzt zusätzlich in diese Krisengebiete geliefert werden, verlängern und verschlimmern diesen Krieg und provozieren eventuell noch gravierende Spätfolgen.
Goldberg, Frankfurt am Main. Ich möchte davor warnen, immer weiter an der Eskalationsschraube zu drehen. Wir wollen Russland ruinieren, verkündet Frau Baerbock. Glaubt sie denn, dass Putin dem tatenlos zusehen wird? Und dabei geht es nicht um Gaslieferung. Russland ist die zweitgrößte Atommacht der Welt. Wer wollte Putin daran hindern, den roten Knopf zu drücken?
Also sehr besorgte Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer zusammengestellt heute Vormittag. Bevor wir in die Diskussion eintreten, möchten wir zu Florian Kellermann schalten, unseren Russland-Korrespondenten. Er beobachtet für uns natürlich die Entwicklung ganz intensiv. Herr Kellermann, wie ist aktuell die militärische Lage in der Ukraine?
Ja, es hat sich relativ wenig Neues tatsächlich ergeben. Also man wartet jetzt sowohl in Kiew, in der Hauptstadt, als auch in Kharkiv darauf, dass weitere große Kämpfe beginnen. Die russischen Truppen haben ja gestern schon bei Kiew Truppen zusammengezogen und wollen dorthin, also in die Nähe von Kiew, westlich von Kiew und nördlich, wohl noch weitere verlegen. Es heißt auch, dass aus Belarus schon Soldaten unterwegs seien mit Transportflugzeugen. In Kharkiv ist jetzt auch Fliegeralarm. Ab 15 Uhr ist da heute schon die Sperrstunde, 15 Uhr Ortszeit, weil wohl Kampfflugzeuge auf dem Weg dorthin sind und man eben befürchtet, dass die Stadt bzw. Stellungen der ukrainischen Armee dort bombardieren wollen. Ja, das ist, sagen wir mal, die Situation, was den Kampf betrifft. Ansonsten gibt es natürlich diese Kämpfe an verschiedenen Stellen, die aber ja immer nur wenige Kilometer hin und her gehen, also wo man nicht sagen kann, dass sich eine Seite durchsetzen würde.
Die russische Armee reklamiert, dass sie die Lufthoheit über der Ukraine errungen hat und hat auch mitgeteilt, Zivilisten, die dürften Kiew frei verlassen.
Ja, das ist richtig, dass diese Meldung ist gekommen, aber ich habe keine Informationen darüber, wie die Ukraine darauf reagiert hat, ob man dem auch traut. Ich meine, schon 2014 gab es solche Meldungen von russischer Seite und dann sind viele dann auch gestorben, die abziehen wollten, weil sie dann auch beschossen worden sind. Es waren zwar dann auch Soldaten dabei, aber trotzdem. Also ich weiß nicht, wie die Kiewer darauf reagieren werden, aber so wie sie sich bisher verhalten haben, habe ich nicht den Eindruck bekommen, dass sie sich sozusagen ergeben würden auf so einen Aufruf hin.
An der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus soll es jetzt Gespräche geben, sollten gestern eigentlich schon stattfinden, hat sich ein bisschen verzögert. Man trifft sich jetzt, die ukrainische Delegation ist offenbar jetzt in diesen Minuten auch eingetroffen. Was können Sie dazu sagen? Welche Erwartungen haben Sie in diese Gespräche?
Ja, sehr geringe Erwartungen. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es eben auf dem Gebiet von Belarus stattfindet, also einem Land, das ja schon mittelbar, nicht nur mittelbar, sondern jetzt auch unmittelbar an dem Krieg beteiligt ist. Von dem Territorium sind auch schon Raketen auf die Ukraine geflogen. Wenn man die Gespräche hätte ernst nehmen wollen von russischer Seite, dann hätte man sie ja in einem neutralen oder neutraleren Land abgehalten. Die Ukraine hatte entsprechende Vorschläge gemacht. Das Zweite ist, die Kämpfe gehen weiter. Es gibt keinen Waffenstillstand während dieser Verhandlungen. Ja, und das Dritte ist die Zusammenstellung der Delegationen. Jetzt habe ich die Meldung bekommen, dass die Ukraine doch immerhin den Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow dorthin geschickt hat. Das ist immerhin eine gewichtige Figur, aber von russischer Seite ist also Verhandlungsführer ein Berater des russischen Präsidenten Medinsky. Der ist Berater eigentlich in historischen Fragen, also er ist Experte bei Putin dafür, für die Frage in Anführungszeichen jetzt, warum die Ukraine eigentlich zu Russland gehört. Das ist sozusagen sein Spezialgebiet. Aber eben nicht der Krieg und Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder einen irgendwie gearteten Friedensplan.
Florian Kellermann live aus Moskau. Danke für diese Einordnung, Informationen. Ganz wichtig natürlich für uns hier im Deutschlandfunk. Sie begleiten uns den ganzen Tag natürlich. 00800 4464 4464. Unsere kostenfreie Hörertelefonnummer zum Mitdiskutieren hier bei Kontrovers. Und unsere E-Mail-Adresse lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit steigen wir ein in die Diskussion. Rebecca Harms von Bündnis 90 Die Grünen. Sie beobachten die Entwicklung in der Ukraine ja auch seit Jahrzehnten. Sie waren häufig auf dem Maidan bei einem Fußballspiel der Europameisterschaft 2012. Da haben Sie mit anderen Aktivisten im Fußballstadion von Kharkiv für die Freilassung der damaligen Oppositionellen Timoschenko demonstriert. Sie sind bis heute mit einem Einreiseverbot nach Russland belegt. Sie haben viele Kontakte nach Russland und in die Ukraine. Was erzählen die Menschen, die in der Ukraine leben, Ihnen?
Also gestern war ein Tag, glaube ich, einer gewissen Erleichterung. Besonders für diejenigen, die viel in und mit Deutschland gearbeitet haben. auch aus der Zivilgesellschaft der beiden Länder, Russland und Ukraine. Die Diskussion im Bundestag, die hat diese Erleichterung ausgelöst, also hat da das Gefühl, dass in Deutschland langsam erkannt worden ist, dass man sich in diesem Krieg, so wie er sich jetzt akut entwickelt hat, dass man sich da auf die richtige Seite stellen muss und dass das eben die klare Opposition gegen das autokratische und gefährliche Regime von Wladimir Putin ist. Aber was ich dazu sagen muss, ist, dass diese Erleichterung und zum Teil auch frohe Reaktionen auf das, was in Berlin auf der Straße passierte, dass die sich paart mit dieser Frage, warum mussten erst diese Angriffe passieren? Warum musste dieser Angriffskrieg auf die Ukraine passieren, damit in Deutschland die Eliten insgesamt bereit sind, das wahre Gesicht Wladimir Putins zu sehen?
Und Ihre Antwort?
Ja, ich glaube, es ist, bevor es zu dieser gestern erklärten Wende gekommen ist, die ich natürlich wahnsinnig begrüße, es ist ein ganz großer Fehler gewesen, und zwar bis zum bitteren Ende, das mit einem Krieg verbunden ist, dass man eine falsche Appeasement-Politik gemacht hat und dass man die Diplomatie, die naive Diplomatie der deutschen Russland-Politik nie unterlegt hat mit der Bereitschaft auch zur Abschreckung und dass man gleichzeitig auch, das war ja Teil dieser Appeasement-Politik, durch die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit die russische Machtelite, die ja bisher hinter Putin und seinem neuen Imperialismus steht, mit Putin zusammen reich gemacht hat und gleichzeitig über viele Jahre seine Kriegskassen gefüllt hat. Das kann ich jetzt heute so sagen, weil das keine neue Diskussion ist, sondern die Frage, ob wir uns immer weiter abhängig machen von russischen Energieimporten in die Europäische Union und nach Deutschland oder ob wir uns davon besser unabhängig machen. Diese Diskussion, die gibt es nicht erst seit Nord Stream 2,
das und stimmt.
Dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine, sondern die gibt es seit Nord Stream 1.
Das stimmt, und wir werden über die Folgerungen natürlich der letzten Entwicklungen noch intensiv diskutieren in der Sendung. Aber ich möchte über die vielbeschworene Zeitenwende noch ein bisschen sprechen. Ralf Stegner von der SPD, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Falsche Appeasement-Politik, hat Rebecca Harms gerade eben gesagt, naive Diplomatie. Weshalb hat es dieses Angriffskriegs gegen Ukraine gebraucht, um eine solche Zeitenwende in die Tat umzusetzen?
Also die Zeitenwende besteht darin, dass wir erstmals seit Jahrzehnten den Überfall auf einen selbstständigen Staat haben, durch den Krieg, den Putin angezettelt hat. Da haben wir keinerlei Unterschied in der Bewertung. Und da bedarf es einer klaren Reaktion, und die gibt es ja auch, der westlichen Verbündete. Wo ich nicht übereinstimme, ist die Einschätzung, dass die Diplomatie falsch gewesen sei oder dass man das Appeasement nennt. Das finde ich einen diskreditierenden Begriff. Der geht ja sozusagen auf das Münchner Abkommen und Chamberlain zurück im Verhältnis zu Hitler. Das finde ich keinen passenden Vergleich. Und im Übrigen haben wir ja in der Tat eine Situation, nicht nur bei Russland, sondern auch bei China, bei vielen anderen, dass wir es mit Großmächten zu tun haben, deren Werte wir nicht teilen.
Aber muss man nicht festhalten, Herr Stegner, wenn Sie sagen, wenn Sie
auch
auf die Gespräche,
man muss da auch differenzieren.
Wenn Sie auf die Gespräche abheben, Olaf Scholz war ja auch in Moskau, ja. Muss man nicht feststellen, dass diese ganzen Gespräche eigentlich nur Camouflage gewesen sind für Wladimir Putin, während er im Hintergrund seinen Angriffskrieg geplant hat?
Die Diplomatie ist leider gescheitert, und wir hatten ja immer eine Doppelstrategie, nämlich zu sagen, sollte es einen militärischen Übergriff geben, dann gibt es eine gemeinsame Reaktion der Verbündeten in der EU und im transatlantischen Bündnis mit harten Sanktionen, die auch spürbar sind. Aber wir versuchen alles diplomatisch, um zu verhindern, dass das passiert. Dass das gescheitert ist, spricht ja nicht dagegen, dass es richtig gewesen ist, das zu versuchen. Ich glaube ganz im Gegenteil. Und ich würde gerne mal wissen, was die, die immer sagen, man hätte härter vorher handeln sollen, was die damit meinen. Denn ich sag mal,
Waffenlieferungen zum Beispiel, frühzeitige
Waffenlieferungen zum Beispiel, die es ja gab an die Ukraine von anderen und andere Drohungen haben Putin ja erkennbar auch nicht davon abgehalten, das zu tun. Und die einzig weitere mögliche Eskalation, nämlich die NATO einzubeziehen konkret, das haben die USA und alle anderen natürlich ausgeschlossen, weil man weiß, dass das das Spielen mit dem Flächenbrand und dem Weltkrieg ist.
Aber jetzt liefert Deutschland doch Waffen. Da müssen Sie auch sagen, das ist auch jetzt zwecklos.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin da weiterhin skeptisch, was diesen Punkt angeht. Ich sehe aber ein, dass in der Schlussphase, wo dann auch Putin angefangen hat, Wohnblocks bombardieren zu lassen und ähnliches mehr, ein internationaler Druck entstanden ist, das eben doch auch zu tun. Und man kann der Ukraine ja auch wirklich nicht das Recht auf Selbstverteidigung absprechen. Ich bleibe skeptisch, was die Waffenlieferung angeht, aber das ist nachvollziehbar, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Das ändert aber nichts daran, ich sage das nochmal, dass ich glaube, dass die Mischung aus Sanktionsdrohungen, gemeinsam übrigens, das hat Deutschland ja nicht alleine gemacht, sondern das war immer eine gemeinsame Haltung des Bündnisses plus Diplomatie, dass das Richtige ist und dass das gescheitert ist, spricht jetzt nicht dagegen. Die anderen Alternativen überzeugen mich jedenfalls nicht.
Alexander Neue von der Partei Die Linken, ich habe es gerade gesagt, bis 2001 im Deutschen Bundestag, dort Obmann im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder Verständnis geäußert für die Linie und Politik von Wladimir Putin. Dieser Angriffskrieg jetzt Russlands auf die Ukraine, auch für Sie persönlich eine Zeitenwende oder nicht?
Und ja, zunächst mal vielleicht eine Vorbemerkung. Ich berate nicht die Fraktion, sondern einzelne Abgeordnete der Fraktion einfach zur Klarstellung. Angriffskrieg, ja. Ich glaube, das ist kaum zu leugnen, dass es sich um einen Angriffskrieg handelt und damit eindeutig völkerrechtswidrig ist. Und das hat die Fraktion, also auch die Partei Die Linke, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und das bringe ich ja auch nochmal zum Ausdruck. Da gibt es nichts dran zu deuten. Die Frage ist Zeitenwende. Ich glaube, wir haben eine Zeitenwende, die sich aber anders definiert als die Definition meiner beiden Vorsprecher. Wir haben eine Zeitenwende, nämlich dahingehend, dass die unipolare Weltordnung seit einigen Jahren nicht mehr wirklich existiert, sondern wir an den Anfängen einer multipolaren Weltordnung sind, das aber in den Köpfen im Westen nicht angekommen ist. Und daher auch immer wieder die Ablehnung mit anderen Großmächten, in dem Fall mit China, aber auch mit Russland, über Sicherheitsgarantien zu sprechen und über eine Aktualisierung der Sicherheitsarchitektur, auch in Europa eine Aktualisierung der Sicherheitsarchitektur. Denn diese Sicherheitsarchitektur, die bislang vorherrscht, ist eine pro-westliche Sicherheitsarchitektur, eine Hegemonialordnung. Und das ist für Russland nicht mehr akzeptabel. Nun die Frage, ich habe viel Verständnis geäußert. Was heißt viel Verständnis? Ich habe geprüft und analysiert, welche Kooperationsangebote es von russischer Seite gegeben hat seit dem Machtantritt von Präsident Putin, also 2000. Da war die Rede im Bundestag 2001. Das kann man ja alles im Internet nochmal auch rekapitulieren. Da war die Unterstützung der USA gegen internationalen Terrorismus 2001 nach dem Terroranschlag in New York. Inklusive übrigens die Nutzung russischen Territoriums für Transporte der NATO nach Afghanistan. Das heißt, Russland hat sein Territorium geöffnet für NATO-Transporte nach Afghanistan. Der Medvedev-Plan 2008 war ein Kooperationsvorschlag zur Schaffung eines gemeinsamen Sicherheitsraums von Vancouver bis Vladivostok. Es wurde kein Interesse signalisiert. Der Lavrov-Vertrag von 2009 als Ergänzung zum zuvor gescheiterten KSE-Vertrag wurde eingebracht.
Das heißt, Herr Neu, wenn ich da kurz einhaken darf, die Verantwortung für den Angriffskrieg Wladimir Putins trägt der Westen?
Nein, die Verantwortung für den Angriffskrieg trägt Wladimir Putin und die russische Regierung ganz eindeutig. Aber es gibt, und das kommt mir zu kurz, eben auch eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte, die sich dahingehend stellt, dass nicht auf russische Bedenken eingegangen wurde. Und das ist eben die NATO-Osterweiterung. Somit bin ich immer der Auffassung, wenn man einen Fall diskutiert, wenn man auch einen Krieg diskutiert, muss man auch den Kontext hinzuziehen. Das heißt, die historische Entwicklung und die Rahmenbedingungen. Und das fehlt mir ein wenig in der Diskussion. Ein oder zwei Zuhörerinnen, die gerade zu Wort gekommen sind, haben das glücklicherweise zum Ausdruck gebracht. Und das wünsche ich mir viel stärker auch in dieser Diskussion.
Okay, deswegen sind Sie auch mit drin, Rebecca Harms. Wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit bis zu den Nachrichten. 2 Minuten noch. Vielleicht würden Sie darauf reagieren, auf den Kontext. Hat der Westen da Mitverantwortung insofern getragen, als er ja Kooperationssignale in den Wind geschlagen hat?
Also es gab viele Kooperationssignale. Es gibt auch die NATO-Russland-Akte, Ich selber zum Beispiel habe lange in Brüssel versucht, die Energiekooperation auf vertragliche Basis zu stellen, als ich angefangen habe, in Brüssel zu arbeiten. Aber es gab eben auch in Russland, im Kreml, eine Zeitenwende, als Putin und andere entschieden haben, sich überhaupt nicht mehr um das zu scheren, was sie mit uns verhandelt haben, sondern ihr Land in eine ganz andere Richtung zu führen. Und das ist in Deutschland wirklich nicht entsprechend aufgegriffen worden. Also die Entscheidung, nach innen autoritär und nach außen aggressiv vorzugehen, in der ganzen Nachbarschaft Russlands, die ist von uns nicht adäquat beantwortet worden, auch nicht von der NATO.
Ralf Stegner, vielleicht noch 30 Sekunden vor den Nachrichten. Sind da Angebote in den Wind geschlagen worden, leichtfertig?
So würde ich das auch nicht sagen, wobei ich hinzufügen möchte, man kann ja sagen, es gibt gemeinsame Sicherheit nur mit Russland, aber Sympathie für das autoritäre Regime in Russland hat eigentlich nur die AfD in Deutschland. Also man muss das schon klar sehen, da gibt es keine Demokratie, da werden die Oppositionellen verfolgt und all dieses muss man zur Kenntnis nehmen. Aber richtig ist, die Geografie und die Geschichte ändert sich nicht. Wir werden Sicherheit am Ende nur gemeinsam mit Russland haben und das macht die Herausforderung so groß.
Ich möchte Ihnen zwei, drei E-Mails zu Gehör bringen. Sigrid Baumgärtner schreibt uns, Zitat, es kann nicht schon wieder sein, dass man in der Ukraine junge Menschen fürs Vaterland sterben lässt und anregt, sich mit selbstgebauten Waffen quasi russischen Panzern entgegenzustellen. Sterben fürs Vaterland, das erwarten auch die Eliten in der Ukraine. Was gibt es insgesamt für Interessen in diesem Konflikt? Das fragt sich Sigrid Baumgärtner. Und Herr oder Frau Kotschmitsch hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben. Zitat, das noch freie Europa und die freie Welt müssen sich gegen den Aggressor Putin stellen. Nur dann werden andere Aggressoren von ihren eigenen Okkupationsgedanken abgeschreckt. Einen schnellen Krieg gibt es nie. Deshalb sollten wir die Ukraine unverzüglich in die NATO und EU aufnehmen. Mit der Warnung an Putin, die Ukraine umgehend zu verlassen, sonst tritt der Bündnisfall ein. Das ist der Vorschlag von Herrn oder Frau Kotschmitsch. Und eine WhatsApp hat uns geschrieben, Rolf Müller. Er schreibt uns, um den Flächenbrand zu vermeiden, lautet mein Rat an die Politik, bitte den russischen Bären nicht zu sehr reizen. Übermäßig harte Sanktionen drängen Russland in die Enge. Das ist die Meinung von Rolf Müller. Und angerufen aus Tübingen hat uns unser Hörer Herr Rupp. Schönen guten Morgen, Herr Rupp. Was ist Ihre Meinung? Droht jetzt ein Flächenbrand?
Guten Morgen in die Runde. Ja, ich denke schon, dass wir sehr auf der Hut sein müssen. Und gerade die baltischen Staaten sind natürlich meines Erachtens ganz stark im Fokus des lieben Herrn Putin. Ich habe aber bei der ganzen Geschichte auch eine sehr große Bitterkeit für die deutsche Seite, denn das Ganze ist auch irgendwo ein Mosaiksteinchen, nämlich der Quittung für fast 16 Jahre verfehlte deutsche Russlandpolitik. Man hat sich eben allzu sehr auf ein spätestens 2014 sei ja was sein wahres Gesicht offenbarendes Regime verlassen, totalitär letzten Endes, also nur noch eine Scheindemokratie, und hat Putin letzten Endes eigentlich ermutigt, in seinem Verhalten weiterzugehen. Dann kam die Ostukraine, dann kam das, was wir jetzt haben. Und ich finde es auch aus Gesichtspunkten der Autarkie und der Souveränität fatal, wenn man sich mit so großen Anteilen seiner Gas- und Erdöllieferungen auf ein totalitäres Regime verlässt. Und auch das ist ein Teil der Quittung, die wir jetzt bekommen. Ich sehe solche Aufrüstungen natürlich sehr, sehr kritisch als grünes Parteimitglied sowieso. Aber ich denke mal, wir können uns gern über irgendwelche Energiewenden etc. beteiligen. Es geht hier langsam schon um alles. Wir müssen gucken, dass wir Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat schützen. Und dazu, denke ich, muss sich der Westen wappnen.
Danke, Herr Rupp. Schöne Grüße nach Tübingen. Danke Ihnen für Ihren Anruf. 16 Jahre verfehlte Russlandpolitik habe ich mir notiert als Stichwort. Ralf Stegner von der SPD, davon haben Sie viele Jahre mitregiert.
Ich teile das auch die Einschätzung nicht. Keiner kann bestreiten, dass wir eine Form von Zuspitzung momentan haben, die klar machen muss, dass da die gesamte Welt auch reagieren muss. Das tut sie übrigens auch. Wir haben Demonstrationen überall in der Welt gehabt. Es gibt eine deutliche Solidarität, was die Maßnahmen angeht.
Putin aber es geht ja jetzt, Herr Stegner, um die Politik der 16 letzten Jahre, nicht um
das, was jetzt... Ich habe das schon verstanden. Und ich will trotzdem sagen, ich glaube nicht, dass es falsch gewesen ist, zu versuchen, mit diplomatischen Mitteln, mit wirtschaftlichen Beziehungen dafür zu sorgen, dass wir gemeinsame Sicherheit in Europa haben. Und ich bleibe dabei, dies wird nur gemeinsame Sicherheit geben oder keine. Und es ist nicht so, ich soll es ausdrücklich sagen, es ist nicht so, dass wir es eben mit Ländern zu tun haben, die unsere Werte von Demokratie teilen. Das ist nicht der Fall. Leider ist das nicht so. Deswegen kann man trotzdem nicht aufhören zu versuchen, mit denen so zu reden, dass ein Interesse an Kooperation größer ist als das, was jetzt geschehen ist. Und ich sage nochmal, die Zeitenwende bezieht sich für mich nicht darauf, dass plötzlich erkannt worden ist, was das für ein Regime in Russland ist. Das war jedem, der da kritisch hingeguckt hat, klar, der Fall Nawalny, der Tiergartenmord, die Unterdrückung der Opposition, all diese Dinge, die wusste man ja.
Sie zählen das alles auf, Herr Stegner, aber weshalb hat man sich denn energiepolitisch zum Beispiel dermaßen an Russland gebunden? Da hat ja auch die SPD immer dafür eingetreten, auch was Stichwort
Nord Stream 2 zum Beispiel. Dass wir mehr energiepolitische Unabhängigkeit brauchen.
Ich möchte
noch
mal investieren, Herr Stegner, noch nach Beginn des
Krieges. Ganz kurz einen Satz von Herrn Stegner und dann Frau Harms, bitte.
Ja.
Herr Stegner.
Dass wir uns energiepolitisch unabhängiger machen müssen, das ist fraglos so. Richtig ist aber, dass selbst in Zeiten des Kalten Krieges Energie geliefert worden ist und auch die USA beziehen Öl aus Russland. Das ist so die ganze Zeit gewesen, das kann man sagen, das müssen wir ändern, diskutieren wir auch, aber das ist keineswegs eine Spezifität sozialdemokratischer Russlandpolitik.
Rebecca Harms, bitte.
Also ich glaube, dass wir in Deutschland, auch wenn ich viel Überzeugendes gehört habe gestern in der Bundestagsdebatte und die Entscheidungen der Regierung und der Mehrheit des Bundestages richtig finde und begrüße, dass wir eine ganz große Strecke vor uns haben, auf der wir auch unsere Nation hinter diese Entscheidungen bekommen müssen und hinter die Notwendigkeit in Europa für Sicherheit und in der Ukraine mit diesen Menschen, die jetzt für die Freiheit kämpfen, zu sein. Und ich glaube, dass ein Grund für die Probleme ist, die wir da haben, ein Grund dafür ist, dass in allen Parteien, in letzter Zeit insbesondere unter den Linken und den extremen Rechten, ein falsches Bild von Russlands Politik in Deutschland gestützt worden ist. Aber in diesen 16 Jahren Russlandpolitik hätte es einen Moment geben müssen, in denen in allen Parteien dieses Bild Russlands und Putins hätte korrigiert werden müssen. Und leider ist es so, Herr Stegner, dass insbesondere in Ihrer Partei sehr prominente Leute sich entweder direkt haben einkaufen lassen und die Propaganda Putins in unser Land getragen haben. Gerhard Schröder ist zuallererst zu nennen, zuletzt war es Manuela Schwesig. Wie heißt der ehemalige Ministerpräsident Brandenburg?
Sie meinen Matthias Platzek?
Herr Platzek sind prominente Stimmen. Ich könnte die Reihe fortsetzen, muss ich aber gar nicht. Es gibt auch Journalisten, die sich da immer wieder haben instrumentalisieren lassen und die zum Beispiel diese falsche Behauptung, die NATO habe sich zu nah an Russland ranbewegt und Russland müsse sich bedroht fühlen, dieses Narrativ, das Putin jetzt als eine seiner gefälschten Begründungen verwendet, die haben das ja offensiv in Deutschland auf allen Kanälen rauf und runter vertreten. Dabei hat die NATO Russland nie einen Grund gegeben, sich angegriffen zu fühlen. Die Ukraine, jetzt das angegriffene Land, war neutral, als es 2014 losging mit Putins Krieg gegen die Ukraine. Andere Länder wie Georgien oder Moldova, die eben auch in Teilen besetzt worden sind von Russland, waren die irgendwie aggressiv? Wie konnte es sein, dass in Deutschland so viele Leute diese gefälschte Erzählung über eine angebliche Bedrohung, wachsende Bedrohung für Russland immer und immer wiederholt haben? Mir ist,
ich darf
und das
da
ist halt das, was uns
darf,
jetzt, ne? das ist jetzt das, was uns auch noch als Erzählung, als falsche Erzählung aus diesen 60 Jahren in Deutschland hinterherhängt.
Ralf Stegner, Sie dürfen kurz entgegnen und dann möchte ich gerne aber auch Alexander Neu wieder ins Boot reinholen.
Dass es keine Begründung für einen Angriffskrieg gibt, ist klar. Da haben wir keinen Dissens. Aber das, was eben über Manuela Schwesig und Matthias Platzer gesagt worden ist, das will ich schon zurückweisen. Im Koalitionsvertrag,
also ich begrüße,
der Ampelkoalition,
dass Frau Schwesig
steht der Satz,
die Stiftung heute auflöst.
Da steht der Satz, darf ich das gerade mal bitte sagen, Frau Harms? Frau Harms, ich habe Ihnen zugehört. Ich habe Ihnen zugehört, Frau Harms. Ich würde gerne den einen Satz sagen. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP steht der Satz, dass eine konsistente Haltung Europas gegenüber Russland auch mit einbeziehen muss, die unterschiedlichen Perzeptionen von Bedrohung. Man muss das nicht teilen, die russische Haltung. Aber dass es solche Perzeptionen gibt, intellektuell zu leugnen, ist falsch. Und wenn man gemeinsame Sicherheit will, dann muss man darüber sprechen, auch wenn man das nicht teilt. Und zu sagen, es hätte hier Propaganda gegeben durch Matthias Platzek oder Manuela Schwesig, das weise ich wirklich zurück. Das ist diffamierend. Und bei Gerd Schröder, um auch das zu sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem Jobs, die er momentan dort macht. Ich glaube, das ist der falsche Weg ist und das muss auch beendet werden, nach meiner Überzeugung. Aber ich füge hinzu, aber er ist nicht in politischer Funktion. Wir haben einen anderen Kanzler, die SPD entscheidet selbst und man kann das kritisieren. Wir tun das übrigens auch. Aber hier die Vorwürfe gegen Frau Schwesig und Herrn Platzek, die kann ich nicht so stehen lassen. Das ist ihre Haltung. Die haben eine andere Position in der Sache und da geht es übrigens nicht um Putin und Missverstehen dieses Regimes oder um Ignorieren von Menschenrechtsverletzungen, sondern da geht es ausschließlich um die Frage, wie wir strategisch mit Russland umgehen müssen, egal wer dort regiert. Ja. Das ist eine andere Frage, über die kann man sprechen.
Da sind jetzt beide Standpunkte,
glaube ich. Lassen Sie mich einen Satz noch sagen.
Einen Satz
der
noch
österreichische Kanzler Christian Kern hat mit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine sein Mandat im russischen Eisenbahnkonzern zurückgegeben. Und das würde
das
ich
auch
von
tun.
Allen denjenigen erwarten, die wie Schröder oder andere sich da dem Autokraten
das
und Diktator
also,
Putin verdingt haben.
Klare Forderung auch von Ralf Stegner an der Stelle können wir festhalten. Unser Hörer Peter Schröder hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, was muss Herr Putin sich eigentlich noch herausnehmen, um vom immerhin respektierten Staatsmann zum Kriegsverbrecher zu werden, der mit internationalem Haftbefehl verfolgt wird? Alexander Neu von der Partei Die Linken. Putin hat ja gestern die Atomstreitkräfte in Alarmzustand versetzt. Er hat Ländern, die sich ihm entgegenstellen, mit Konsequenzen gedroht, die noch nicht gesehen worden seien. Sie haben gerade selber gesagt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den Putin da vom Zaun gebrochen hat. Deswegen die Frage an Sie ganz konkret. Ist Putin ein Kriegsverbrecher?
Die Frage von Kriegsverbrecher, das wird sich zeigen. Ein Angriffskrieg...
Das ist jetzt noch nicht klar, ja, bei Ihnen?
Ja, doch. Der Begriff Kriegsverbrecher bezieht sich ja darauf, dass Verbrechen an der Zivilbevölkerung stattfinden. Es gibt da verschiedene Abstufungen. Es gibt die klassischen Kriegsverbrechen, es gibt Verbrechen gegen die Menschlichkeit und es gibt den Genozid. Und das bezieht sich eben auf individuelle Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Das muss alles geprüft werden, überhaupt keine Frage, ob es das jetzt gibt. Wahrscheinlich gibt es das auch, das Zivilbevölkerung. Wir haben ja schon mehrere hundert Tote vernehmen können, laut Medien. Das gibt es. Überhaupt keine Frage. Die andere Frage ist, ob ein Staat, der einen anderen Staat angreift, ob der Staatsführer dafür haftbar gemacht werden kann. Und das muss man juristisch prüfen.
Das heißt, keine die Frage, Frage ist für Sie noch offen. Ich frage Ralf Stegner und Rebecca Harms, auch an Sie die Frage, ist Putin ein Kriegsverbrecher?
Ich unterstütze die Sammlung von Beweisen für russische Kriegsverbrechen, für die russische Führung verantwortlich gemacht worden ist, die seit gestern von einem polnischen Institut in Berlin koordiniert wird. Und im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass im Donbass und auf der Krim während des Beginn des Krieges 2014 schon schwere Menschenrechtsverbrechen passiert sind und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf der Krim und im Donbass durch die russische Regierung und die von ihnen eingesetzten Marionettenregierungen sind alltäglich.
Ralf Stegner.
Alexander Neumeldung. Also Teil des, was Rolf Mütze nicht gesagt hat, dass man Putin Kriegsverbrecher nennen muss, wer hier die Zivilbevölkerung angreift, Familien mit Kindern bedroht, Menschen sterben durch den völlig unprovozierten Angriffskrieg, der muss sich Kriegsverbrecher nennen lassen, da gibt es kein Vertun.
Alexander Neu, Sie wollten noch ergänzen.
Ja, ich wollte doch ergänzen. Ich habe mir nochmal angeschaut, einmal ein Bericht des UNHCR und ein Bericht der OSZE. Bei der OSZE von 2016 als auch ein Bericht von 2017 bis 2019, was die Opfer in der Ostukraine anbetrifft, beiderseits der Frontlinie. Da wird festgehalten, dass es insgesamt in den Jahren 2017 bis 2020 946 getötete und verletzte Personen gab und davon die Mehrzahl, also mehr als das Doppelte, auf Seiten der sogenannten Volksrepubliken, also verursacht durch die ukrainischen Streitkräfte. Einfach mal einige Zahlen. Das ist ein OSZE-Bericht.
Ja, wir reden jetzt aber über den Angriffskrieg auf die Ukraine und in dem Zusammenhang die Frage, ob ein solcher Angriffskrieg, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ob das denjenigen, der ihn befehligt hat, zum Kriegsverbrecher macht. Ich rede jetzt nicht über die Opfer in der Ostukraine.
Wie gesagt, das müsste juristisch geprüft werden, ob man das handhaben kann, wenn... Auf jeden Fall. Es stellt sich aber auch die Frage, ob andere Angriffskriege, und da gibt es ja nicht wenige auch von den USA und von der NATO, ob sie nicht auch geprüft werden dahingehend. Ich denke mal,
relativieren Sie hier die Verantwortung?
Das hat ja auch der Kollege Stegner gerade vergessen zu erwähnen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist eben nicht der erste seit Jahrzehnten, sondern vor 20 Jahren hatten wir ebenfalls einen Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien, wo das Völkerrecht gebrochen wurde. Einfach mal den Kontext auch beachten, bitte.
Rebecca Harms, bitte dazu nochmal zu dem Stichwort Angriffskrieg auf Jugoslawien.
Wir haben uns damals ja als Partei sehr damit auseinandergesetzt und haben angesichts der schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eines drohenden Genozids haben wir uns dafür entschieden, in diesen Krieg mit hineinzugehen. Und ich halte das bis heute für richtig. Ich denke, dass diese Idee des Responsibility to Protect, wenn ganze Bevölkerungsgruppen ermordet werden, dass das eine Begründung ist, sich zu engagieren.
Und das ist ja mittlerweile auch im Völkerrecht, glaube ich, ziemlich herrschende Meinung, dass es sich dabei nicht um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gehandelt hat, sondern eben um eine Schutzverantwortung gegenüber einem...
UN-Mandate sind ja immer gut, man muss sie nur hinkriegen können.
Ohne UN-Mandat, richtig. Genau.
Wenn aber Russland immer wieder sich weigert, solche Mandate mitzustimmen, dann wird es schwierig.
Ralf Stegner, ganz kurz dazu.
Vielleicht darf ich mal sagen, Krieg ist generell etwas, was wir wirklich versuchen müssen zu beseitigen, denn darunter leidet immer die Zivilbevölkerung. Richtig ist aber auch, es darf ja nicht so sein, dass Großmächte entscheiden, aufgrund von Ressourcen oder anderen Gründen, dass sie einfach militärische Aktionen starten, sondern die Vereinten Nationen sind eigentlich dafür da, festzulegen, dass einem Land geholfen wird und dass man die Menschen nicht hängen lässt. Und wir haben großes Morden gehabt auf dem Balkan. Das musste unterbunden werden, das ist passiert, in einer schwierigen, auch für Deutschland, für die deutsche Politik, für die damalige rot-grüne Koalition, schwierigen Sache. Aber das kann man nicht vergleichen mit einem Angriffskrieg auf einen souveränen Staat, wo es Probleme gegeben hat in der Ostukraine die ganze Zeit, wo auch das Minsker Abkommen nicht eingehalten worden ist. Aber es gibt jetzt keinerlei Vorwand dafür, mit diesem Überfall einen souveränen Staat anzugreifen. Und deswegen sollten wir auch nicht fragwürdige Vergleiche hier.
Und damit kehren wir jetzt auch zurück zum Thema Ukraine, zur aktuellen Lage. Und Herr Stefan Kopsa, der wartet schon länger bei uns in der Leitung hier, aus Friedrichshafen am Bodensee hat uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Kopsa. Was ist Ihr Blick auf die Dinge?
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe Ihre Sendung heute Morgen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und möchte zuerst Frau Harms meine volle Zustimmung geben zu all dem, was sie gesagt hat und auch dem vor mir zu Wort gekommenen Hörer aus Tübingen das Gleiche, weitgehend zumindest. Ich habe allerdings einen Unterschied in Sachen Bundeswehrausrüstung festzustellen. Ich würde nicht von einer Aufrüstung sprechen, sondern von einer Ausrüstung, also von Ausrüstung mit S und nicht Aufrüstung mit F. Mhm. Die Bundeswehr hat wirklich viel zu viele Jahre leiden müssen unter Einsparungen. Jetzt aber zu dem ursprünglichen Thema dieser Sendung, ob wir vor einem Flächenbrand stehen. Ich glaube, die Gefahr ist sehr groß. Ich hoffe, dass es aber gelingt, mit dem Wirken der ukrainischen Streitkräfte und dem wirklich Zusammenhalt in der Ukraine von Menschen und Militär, dieses zu verhindern und Putin zu zeigen, dass er sich völlig verrechnet hat. Das Einzige, was ihm gelungen ist mit seinem Überfall am vergangenen Donnerstag, ist, eine Einigung in der EU und in der NATO herzustellen und fast noch größer oder mindestens genauso groß, dass die Bundesregierung gerade noch rechtzeitig, wenn auch wirklich sehr spät, die Kehrtwendung vollzogen hat und Bundeskanzler Scholz gestern ein Programm im Bundestag vorgestellt hat, das sich wirklich sehen lassen kann und das auch bitter notwendig war.
Reden wir gleich mal drüber, über die Konsequenzen, die jetzt gezogen worden sind und über die Sanktionen auch, die jetzt erlassen worden sind von Seiten der USA und der EU, auch von Deutschland. Danke, Herr Kopsa, für Ihren Einwurf und wir gehen gleich mal weiter nach Cottbus zu Jochen Bolz. Was ist Ihre Perspektive? Nein? Ah, ich sehe gerade, er ist noch nicht auf der Leitung. Dann bleiben wir bei dem Stichwort Sanktionen. Ralf Stegner, die USA, die EU haben massive Sanktionen erlassen. Russische Banken werden aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Da hat man sich schwer getan. Vorher, in den Tagen davor noch und in den Wochen davor auch, auch Milliarden der russischen Zentralbank sind eingefroren. Auch ein ziemlich wichtiger Aspekt. Die Konten von Wladimir Putin und Außenminister Lavrov im Ausland sollen eingefroren werden, ebenso wie die der Duma-Abgeordneten, die für die Anerkennung der pro-russischen Separatistengebiete gestimmt hatten und diesen Angriffskrieg auch möglich gemacht haben. Denken Sie, dass diese Sanktionen Putin beeindrucken werden oder sind die nicht schon längst eingepreist?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich glaube, dass Putin schon in seiner eigenen Gedankenwelt lebt. Wir haben das ja bei den eher wirren historischen oder historisierenden Ausführungen gesehen und bei dieser Rede da in Diktatorenpose, die er da gemacht hat, oder auch wie er mit seinen eigenen Leuten umgeht. Ich glaube trotzdem, dass man das durchhalten muss und dass das System Putin schon auch treffen kann mit den Sanktionen, weil es gibt kein Business as usual und auf Dauer wird das schon die Wirtschaft kräftig, glaube ich, auch schädigen. Weil Sie SWIFT angesprochen haben, und Sie sagten, man hat sich schwer getan. Schwer getan hat man sich deswegen, weil wir natürlich wollen, dass die Sanktionen in erster Linie Russland treffen und das Regime treffen und nicht uns mehr schaden, sozusagen als denen. Einen gewissen Schaden wird man in Kauf nehmen müssen. Übrigens, Menschenrechte und Demokratie und Völkerrecht haben keinen Preis, hat Annalena Baerbock zu Recht gesagt. Und dann muss man das akzeptieren, dass das auch uns was kosten wird. Das ist schon richtig. Aber darauf zu hoffen, dass Putin jetzt innerhalb weniger Tage seine Haltung korrigiert, das wäre, glaube ich, Naivität und mit Naivität darf man den, glaube ich, nicht betrachten. Trotzdem ist es eine richtige Haltung, das zu tun und sich eben zu verbünden und halt auch zu versuchen, über das Bündnis hinaus Putin auch zu isolieren mit dem, was er tut. Denn wenn wir zulassen, dass Völkerrecht so gebrochen wird, dass jeder, der will, der starke Nachbar einfach den Nachbarland überfallen kann, dann droht uns wirklich nicht nur der Flächenbrand in Europa, sondern eine weiß Gott unfriedliche Welt. Das kann man nicht zulassen.
Alexander Neu von der Partei Die Linken, wie schätzen Sie die Sanktionen ein? Sind die richtig?
Nun ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also insgesamt hat Die Linke ja ein sehr skeptisches Verhältnis zu Sanktionen, insbesondere dann, wenn sie nicht sonderlich zielgerichtet sind, sondern eine Bevölkerung treffen. Und hier geht es ja, ich zitiere Baerbock, Russland ruinieren. Das heißt, man möchte die Bevölkerung treffen, die Wirtschaft in Knie zwingen. Das halte ich für wenig sinnvoll. Denn was ist das Ergebnis? Russland ist die zweitgrößte oder mit den USA die größte Atommacht der Welt. Will man wirklich einen solchen Staat destabilisieren mit allen Gefahren, die
da erwachsen? Aber das denken Sie wirklich, Herr Neu, dass die Bundesregierung die Zivilbevölkerung in Russland in die Knie zwingen wolle?
Ja, wenn Frau Baerbock sagt, Russland ruinieren, das ist auch die Bevölkerung. Was denn sonst? Und das kann man wohl nicht in Frage stellen. Das ist ja damit gemeint. Die Frage ist auch Sanktionen,
glaube,
die auch
doppelten sind. Das ist eine sehr böswillige Interpretation.
Ich möchte jetzt sprechen. Die Sanktionen haben natürlich auch für uns einen Preis. Und Frau Baerbock oder Herr Habeck sagt, da sind wir bereit, die Kosten zu zahlen. Da bin ich mal gespannt, wie die Menschen in Deutschland im Spätsommer diese Kosten zahlen sollen, vor allem die nicht von einem MdB-Gehalt leben, sondern die arbeiten müssen und die dann plötzlich ganz gewaltige Energiepreise bezahlen müssen.
Aber was ist denn Ihre Idee, Herr Neu? Ich meine, militärischer Beistand.
Ich bin sehr gespannt, wie der Widerstand der deutschen Bevölkerung sich da äußern wird.
Was ist denn Ihre Idee?
Leicht zu sagen, mit einem hohen MdB-Gehalt, ja, Sanktionen können wir aussitzen, aber eine alleinerziehende Frau, ein alleinerziehender Mann, Menschen, die bei Hartz IV leben, die werden die Kosten tragen, nicht die Herren im Deutschen Bundestag und die Damen. Das ist schon der Unterschied.
Herr Neu, Ihre Alternative, was ist denn Ihre Alternative? Militärischen Beistand wollen Sie nicht, wir wollen keine Waffenlieferungen, Sie wollen keine Sanktionen. Was soll der Westen machen?
Ich habe gerade gesagt, Sanktionen, die die Bevölkerung insgesamt treffen, dass es gezielte Sanktionen geben kann gegen Konten im Ausland von Oligarchen, das habe ich ja gar nicht in Abrede gestellt.
Rebecca Harms.
Also ich denke, dass die Sanktionen natürlich so geschnitten sein müssen, dass sie es Russland schwer machen, sich noch zu finanzieren und diesen Angriffskrieg zu finanzieren. Und in die Richtung geht das ja auch. Ich möchte Herrn Neu entgegnen, dass es in den gestrigen Tagen die größten Friedensdemonstrationen überhaupt in Russland gegeben hat, seit sehr, sehr langer Zeit. Es gibt reihenweise Aufrufe von Wissenschaftlern, Intellektuellen. Es gibt kleine Aktionen gegen diesen Krieg in Russland. Und das sind russische Bürger, die alles das, was die Bundesregierung gestern beschlossen hat, unterstützen.
Zwei E-Mails möchte ich Ihnen vorlesen. Einmal von Reinhard Kitzig. Er schreibt uns, Zitat, die Drohung Russlands mit der Kernwaffenbereitschaft ist für mich ein deutliches Zeichen, dass Herr Putin und seine Vasallen am Ende ihres Lateins sind und merken, dass sie sich verkalkuliert haben. Der Krieg in der Ukraine bringt zurzeit nicht die erwarteten Erfolge. Das Land leistet erbitterten Widerstand. Der Westen hat sich dieses Mal nicht auseinanderdividieren lassen und die Sanktionen, besonders der Ausschluss aus dem SWIFT-Bankensystem, trifft die russische Wirtschaft und die Banken hart und kann zu einem kurzfristigen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft führen. Die Meinung von Reinhard Kitzig und unser Hörer namens Bernd hat uns eine WhatsApp geschrieben. Zitat, was sollen die Waffenlieferungen der EU an die Ukraine? Ich fasse es nicht. Russland wird immer militärisch überlegen sein. Es zieht den Krieg in die Länge. Es wird mehr Opfer geben und man geht letztendlich das Risiko ein, dass Putin in die Enge getrieben den roten Knopf drückt. Das ist die Meinung von Bernd. Über WhatsApp hat er uns erreicht. Und aus Dortmund haben wir den nächsten Hörer am Telefon, Jörg Fittkau. Schönen guten Morgen, Herr Fittkau. Was ist Ihr Blick auf die Dinge? Droht aus Ihrer Sicht ein Flächenbrand?
Ja, guten Morgen. Flächenbrand, man kann es nur hoffen, dass es nicht passiert. Und aus meiner Sicht ist die einzige Lösung eine Diplomatie. Und da frage ich mal in die Runde, unterschätzt man nicht die Rolle Chinas in dieser Diplomatie? Also die Chinesen haben ja zunächst mal irgendwie so getan, als wären sie ein Bruder im Geiste zu Putin, haben ja auch ein eigenes Interesse, wenn man so mal Taiwan sieht, das würden die auch irgendwie genauso gerne machen wie die Russen mit der Ukraine. Aber mittlerweile sieht man doch, dass die Chinesen etwas zurückhaltender werden und sagen, so hat man sich das nicht vorgestellt, so will man das auch nicht sehen. Und wenn ein Putin sehen müsste, dass er die Unterstützung Chinas nicht mehr hat, ich glaube, dann wäre man von einem Flächenbrand ein Stück weiter weg.
Okay, Herr Fittkau, danke für Ihren Impuls. Vielleicht noch ergänzend dazu, China hat sich enthalten im UNO-Sicherheitsrat, als es um eine mögliche Verurteilung Russlands ging. So viel zu der Positionierung Chinas. Das kann man auch als Rückendeckung verstehen auf der anderen Seite wieder. Aber Herr Fittkau, das ist ein guter Punkt. Ralf Stegner vielleicht dazu.
Ich glaube in der Tat, dass es versucht werden muss, weltweit Unterstützung dafür zu finden, dass man Russland in dieser Frage isoliert. Bin da nicht ganz so optimistisch, ob das gelingt. Die Stellungnahmen, die ich von China, aber auch von Indien, Vereinigte Arabische Emirate gelesen habe, Türkei, es gibt also schon auch noch einige, die sich da eben nicht so verhalten, wie wir uns das wünschen würden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Trotzdem muss man das machen und die deutsche Botschaften haben das ja überall weltweit auch versucht, für unsere Position zu werben. Und immerhin, muss man sagen, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, haben die Russen es nur geschafft, durch ihr eigenes Veto, das ist ja schon eine Schande, muss man ja ehrlicherweise sagen, zu verhindern, dass man da verurteilt worden ist für diesen Angriffskrieg.
Und da gibt es ja jetzt entsprechende Initiativen, das Thema in die Vollversammlung hineinzubringen, wobei die Beschlüsse der Vollversammlung der Vereinten Nationen bekanntlich nicht bindend sind. Rebecca Harms,
vielleicht sollte man Ihr
Blick nochmal.
Ja, noch zu einigen Verbündeten sagen, die Türkei überlegt, den Bosporus zu sperren, fühlt sich schon seit langem im Schwarzen Meer durch die russische Expansion bedroht, ist Schutzmacht der Krim-Tataren aus historischen Gründen. Und die Türkei ist eins der Länder, das der Ukraine in den letzten Jahren schon Waffen geliefert hat, als andere das noch nicht getan haben. Und was ich auch sehr interessant fand, neben Chinas Enthaltung im Sicherheitsrat, ist, dass die Chinesen humanitäre Hilfsgüter, Erste-Hilfe-Material nach Kiew in die Ukraine liefern. Das halte ich wirklich für ein gutes Zeichen und halte es für ein Zeichen für die wachsende internationale Isolation Russlands. Wer gestern die Bilder der wachsenden Zahl von wirklich großen Demonstrationen, wie die Welt sie lange nicht mehr gesehen hat, der weiß, dass die Welt sich da eher unterhakt gegen diesen Angriffskrieg.
Danke, Frau Harms. Alexander Neu von der Partei Die Linken. Ich möchte auf Ihre Partei mal ein bisschen blicken und die Positionierung in den letzten Monaten und Jahren und auch Wochen. Ihre Parteifreundin Sevin Dadelen, die hat sich in diesen Tagen noch entsprechend geäußert mit einem Zitat: Es braucht eine Alternative zu Kriegsgeschrei und Säbelrasseln in Europa. Das hat sie aber mehr mit Blick auf den Westen gesagt als auf Russland, ganz offensichtlich. Sie selbst haben uns ein Interview gegeben im Jahr 2018 im Deutschlandfunk am 26.11. Da haben sie wörtlich gesagt, Zitat: Die Souveränität der Ukraine entspricht etwa der Souveränität eines dreijährigen Kindes in Abhängigkeit von seiner Mama. Die Ukraine selber hat nicht viel zu sagen. Zitat Ende. Sie haben auch formuliert, die Annexion der Krim durch Russland sei keine Annexion gewesen, sondern eine Sezession. Sprechen Sie der Ukraine die Souveränität also ab, genauso wie Wladimir Putin es tut?
Nein, ich spreche nicht der Ukraine die Souveränität ab, sondern der Westen hat der Ukraine die Souveränität nach 2014 abgesprochen und jetzt tut es Russland. Also mein damaliges Zitat gilt heute und gilt nächste Woche genauso, wie es vor 3 Jahren gegolten hat. Nur, dass diesmal dann oder jetzt künftig wahrscheinlich Russland der Vormund ist und einen Statthalter in Kiew einsetzen wird. Die Ukraine hat ein Problem, Souveränität durchzusetzen. Und das ist das große Problem eben der Ukraine. Das heißt, man kann diesen Aspekt der Souveränität nicht irgendwie verharmlosen. In Kiew saßen westliche Berater massenweise in der Administration und so weiter und so fort. Also es ist eine Äußerung, die ich damals getätigt habe, die faktenbasiert war und die jetzt unter Russland fortgesetzt wird. Bedauerlicherweise sowohl in der einen wie in die andere Richtung. Aber lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf die Friedensdemonstrationen eingehen. Wir hatten ja gestern hier in Berlin, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, etwa bis 500.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind, weil ich sehr begrüße, auch in Russland gehen Menschen auf die Straße gegen den Krieg. Finde ich ganz toll, dass man sich dagegen äußert, dass der eigene Staat, in dem Fall Russland, Krieg oder ein anderes Land überfällt. Alles super. Aber ich hoffe, dass diese Menschen, die auch in Berlin auf die Straße gegangen sind, beim nächsten Angriff der USA auf einen anderen Staat auch auf die Straße gehen. Und nicht nur in diesem Falle, sondern Krieg ist Krieg, Tote sind Tote und es ist egal, wer der Verursacher ist. Seien es die USA, Russland, China oder Deutschland. Wir müssen da mit gleichen Maßstäben arbeiten. Und das fehlt mir teilweise etwas. Und lassen Sie mich noch ein Wort sagen zum Thema Sanktionen mit dem SWIFT. Der Iran ist ja auch aus dem SWIFT-System ausgeschlossen worden. Ich weiß nicht, wie effektiv das wirklich ist, der Ausschluss aus dem SWIFT-System. Wir haben die Situation, dass sowohl in China als auch in Russland an Alternativen gearbeitet wird. Und meines Wissens nach sind diese Alternativen schon sehr weit vorangeschritten. Es kann also sein, dass es sich mittelfristig um ein sehr stumpfes Schwert handeln wird, was wiederum auf uns zurückschlägt. Also ich möchte es nur zu bedenken geben.
Können wir gleich gerne nochmal aufgreifen. In der Zwischenzeit nehmen wir Herrn Frank Koglin aus Duisburg noch mit in die Sendung. Schönen guten Morgen, Herr Koglin.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Friedensdemo gestern in Berlin nach Duisburg. Und wollte noch mal kurz sagen, dass er sehr beeindruckend war. Also diese Vielzahl von Menschen aller Nationen. Und da war auch schon sehr deutlich, dass sich der Protest eigentlich nur gegen die Person von Wladimir Putin richtet. Da waren auch einige russische Gruppen. Und mein Anliegen jetzt oder mein Beitrag für die Sendung ist der, dass Herr Putin sich anscheinend verkalkuliert hat. Also aus seiner Sicht oder aus der Sicht des Machtpolitikers wäre es ja auch aufgegangen, wenn er innerhalb von 2 Tagen die Regierung gestürzt hätte und eine Marionettenregierung eingesetzt hätte. Aber da dies nicht erfolgt ist, hat er sich selbst in einer Sackgasse manövriert. Und die Frage ist natürlich, wie kann er da leider gesichtswahrend überhaupt noch einen Ausweg finden?
Und was denken Sie?
Ich habe da keinen Ausweg. Also also eine Marionettenregierung wird sich gegen die Zivilgesellschaft und auch gegen den militärischen Widerstand natürlich nicht etablieren lassen. Also eigentlich gibt es nur die Möglichkeit, dass die Truppen sich zurückziehen und die beiden jetzt irgendeine diplomatische, vertragliche Lösung finden, der vielleicht der zugesagten Neutralität, also des Nichtbeitritts zur NATO. Aber wie gesagt, das Gefährliche ist natürlich auch, Stichwort Flächenbrand, dass Putin sich in eine erstmal Sackgasse manövriert hat. Weil ich glaube nicht, dass er irgendwie einen Plan B überhaupt angedacht hat.
Danke, Herr Koglin, für Ihren Anruf aus Duisburg. Das sind wertvolle Hinweise nochmal. Rebecca Harms, vielleicht an Sie die Frage, Neutralität der Ukraine. Kann sich da ein Präsident Zelensky drauf einlassen?
Meldung Alexander Neu.
Das kann er natürlich nicht so einfach machen, weil er auch gebunden ist an Entscheidungen, die in einem demokratisch gewählten Parlament und von seiner Regierung getroffen worden sind. Die Ukraine möchte in die EU und in die NATO aufgenommen werden. Das ist in der Verfassung der Ukraine verankert worden. Und wichtig ist eben auch noch mal daran zu erinnern, dass 2014, als der Angriff auf die Ukraine und die Teilbesetzung der Ukraine auf der Krim und im Donbass begonnen haben, dass das Land damals neutral war und dass gar keine Chance bestand auf die Aufnahme in diese beiden Institutionen, die jetzt sozusagen auf der Wunschliste der Ukrainer Verfassungsrang bekommen haben. Und was das Standhalten angeht der Ukrainer, was jetzt ja von uns allen beobachtet wird. Ich muss jetzt dazu mal sagen, dass man nicht einfach sagen kann, Putin hat sich in eine Sackgasse manövriert, sondern die Ukrainer, angeführt von ihren Soldaten und den Heeresführern, den Armeeführern dieser Soldaten und ihrem Präsidenten, leisten einen hervorragenden Verteidigungskampf gegen diese russische Invasion.
Und zwar bis jetzt ohne deutsche, bis jetzt ohne deutsche Waffenlieferungen.
Die Probleme für Putin und jede Waffe,
an dem Punkt
möchte ich gerne einhaken, geliefert wurde, jede Waffe, die vorher geliefert wurde, die hilft. Und das war eben auch für mich ein kleiner Schockmoment, als der Krieg schon lief und dann unsere Verteidigungspolitiker aus dem Bundestag und aus dem Ministerium erklärten, das sei jetzt sowieso schon zu spät mit den Verteidigungswaffen und die Ukrainer müssten erst noch ausgebildet werden. Die Ukraine hat eine der bestausgebildetsten und kampferfahrensten Armeen, weil sie 2014 von Putins Armee das erste Mal überfallen.
Aber auch Ihre Partei hat sich ja quergestellt, was Waffenlieferungen angeht. Wochenlang, monatelang hieß es, wir werden ein paar tausend Helme geliefert. Nicht mal Schutzwesten wurden geliefert, geschweige denn Panzerabwehrwaffen. Jetzt diese 180-Grad-Wende.
Ich bin meine eigene Minderheitenposition in diesen Fragen seit langem gewöhnt. Aber ich habe mit Freude festgestellt, dass die Sicherheitsdiskussion und die Solidaritätspolitik gegenüber der Ukraine, dass die erstaunlich Fahrt aufgenommen haben. Also ich begrüße nämlich beides. Ich begrüße sowohl die robustere Unterstützung der Ukraine als auch das Bekenntnis zur Verbesserung der Verteidigungskapazitäten der NATO. Die Ausrüstungspläne, die gestern von Olaf Scholz dargelegt worden sind, die gehören in diese neue Vorbereitung auf eine neue Sicherheitslage und wir sind damit spät dran.
Jetzt haben wir kritisch auf die Linke geguckt, wir haben kritisch auf die Grünen geschaut, wir gucken auch nochmal kritisch auf die SPD, Ralf Stegner, mit Verlaub, kann ich Ihnen nicht ersparen. Kevin Kühnert, der Generalsekretär Ihrer Partei, der hat noch am 8. Dezember vergangenen Jahres in der Fernsehsendung Maischberger in der ARD gesagt, Zitat, uns gefällt nicht dieses latente Säbelrasseln. Wir müssen uns natürlich überlegen in Stäben, wir sind nicht naiv, aber es ist nicht unsere Aufgabe, Angst zu machen und auf Risiko zu spielen. Anfang Dezember war das. Und zum Thema Nord Stream 2, am 10. Januar diesen Jahres hat Kevin Kühnert gesagt, wir müssten mal diesen politischen Streit darum endlich mal irgendwie irgendwann hinter uns lassen. Es sei eine andere Frage, ob Deutschland Sanktionen gegen Russland verhänge, sollte der Konflikt der Ukraine eskalieren. Aber alles in mir wehrt sich dagegen, dass Konflikte herbeigeredet werden, um Projekte auf diesem Weg beerdigen zu können, die einem schon immer ein Dorn im Auge waren. Zitat Ende. Herr Stegner, ist die SPD einem totalen historischen Irrtum aufgesessen?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Und ich sage nochmal, über Energieprojekte kann man immer streiten. Da gab es auch immer Streit, auch wirtschaftspolitisch unterschiedliche Meinungen. Man kann der SPD, glaube ich, nicht vorhalten, dass wir Vertreter einer friedenspolitischen Ausrichtung sind, dass wir uns immer bemüht haben, zu vermeiden, dass Konflikte sich so verschärfen, dass sie militärisch gelöst werden. Entscheidend ist doch, dass jetzt in der Situation, wo das geschehen ist, und ich bleibe nochmal dabei, die Zeitenwende ist dieses, der Angriff und nicht der Charakter des Regimes Putin, dass man dann die entsprechenden Konsequenzen zieht.
Aber wie konnte man denn auf die Idee kommen, zu sagen, dass Konflikte herbeigeredet werden, wenn jetzt Wladimir Putin, der russische Präsident, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine startet?
Moment, das Datum, das Sie genannt haben,
10. Januar.
Da reden wir nicht vom Beginn des Angriffskrieges, nein, nein. Sondern da reden wir von einer anderen Zeit. Und in der Tat gab es ja viele Leute, die Diplomatie von vornherein als Appeasement verunglimpft haben. Und das ist Diplomatie nicht, sondern Diplomatie ist das, und das ist, finde ich, auch eine Verpflichtung aus der deutschen Geschichte, die wir haben, dass wir mehr als jeder andere dafür zu sorgen haben, dass wir alles ausreizen, was diplomatisch geht. Nebenbei bemerkt, wir haben die Ukraine wirtschaftlich stärker unterstützt als jedes andere Land.
Ja, aber wer hat denn den Konflikt herbeigeredet, Herr Stegner? Können Sie das erklären?
Darf ich noch mal was nachfragen? Und man ist immer schlauer, vielleicht darf ich zu Ende reden, man ist am Ende immer schlauer, wenn die Geschichte gewesen ist. Dass Putin den Angriffskrieg gestartet hat, ist doch gar keine Frage. Und die Reaktion darauf ist entschlossen und ist geschlossen. Aber ein paar Dinge muss man schon auch im Kontext sehen. Und ich will das auch mal sagen, dass wir für eine verbesserte Ausrüstung der Bundeswehr jetzt sind. Das ist ja auch richtig so. Das ist ja was anderes als Aufrüstung. Und es gehört leider ja zur Wahrheit dazu, weil ich das gestern im Bundestag von der Union gehört habe, dass das Verteidigungsressort von 2005 bis 2001 von der Union geführt war und es Beschaffungsskandale gab, mit dem Geld nicht vernünftig umgegangen worden ist und vieles andere mehr. Also es geht nicht um Aufrüstung, sondern es geht um bessere Ausrüstung, weil wir eine Parlamentsarmee haben und uns wehrhaft stellen müssen.
Also es geht aber auch um Waffen, hoffe ich, weil wir brauchen auch zur Verteidigung Waffen, die funktionieren und nicht nur Schlafsäcke.
Ja, das ist richtig, das ist Teil der Ausrüstung.
Ich möchte eine Sache noch mal klarstellen und vielleicht auch nachfragen. Also ich war nie gegen die Diplomatie. Ja, ich war immer für die Diplomatie gegenüber Russland. Aber ich habe mir immer gewünscht, dass diese Diplomatie insbesondere seit 2014 unterlegt wird mit einer größeren Bereitschaft zur Abschreckung. Und diese Entscheidung Deutschlands, die Konfliktlösung wurde es damals genannt im Donbass und auf der Krim, nicht mit Militär, sondern mit Wirtschaftssanktionen zu suchen, die blieb dann leider auf der Bereitschaftsseite bei Wirtschaftssanktionen bis heute sehr schwach. Das hat sich erst gestern geändert. Und das war eine ganz große Schwäche der deutschen Diplomatie. Und das Zweite, und
darf ich mal darauf hinweisen, das war die europäische Entscheidung, keineswegs eine deutsche alleine.
Die deutsche,
das war eine europäische Gemeinschaft. Sanktionen werden gemeinsam in Europa beschlossen.
Erzählen Sie mir nichts über die Verhandlungen zu den Sanktionen und die deutsche Rolle. Besprechen Sie das mit osteuropäischen und auch noch ehemals britischen EU-Kollegen. Aber eine Sache muss ich Ihnen noch sagen. Also die Art und Weise, wie von deutschen Politikern aus mehreren Parteien, auch aus meiner eigenen, mit den Warnungen aus den USA zu dem bevorstehenden Krieg umgegangen worden ist. Und dass dem wichtigsten Verbündeten der Europäer in der NATO, den Vereinigten Staaten, unterschoben worden ist, dass sie mit ihren Warnungen auch nur die Kriegstrommel rühren, das war eine schwere Belastung für die Beziehung. Und da hat eben auch Deutschland sich ganz anders verhalten als die viele andere EU-Staaten, die da schon angefangen haben, Waffen an die Ukrainer zu liefern, weil sie Washington ernst genommen
haben. Wir haben noch Zeit für einen Hörer aus Frankfurt am Main. Meldet sich Marc Jener. Schönen guten Morgen, Herr Jener. Was ist Ihr Punkt?
Guten Morgen. Die Sanktionen und die Waffenlieferung und die Ausrüstung, die sind ja jetzt beschlossen. Jetzt muss es ja darum gehen, dass diese Maßnahmen des Westens den Putin nicht in die Enge treiben, sondern hin zu einer Lösung, die für alle Seiten gangbar ist. Da fehlt mir jetzt noch der Plan praktisch für den Fall, dass diese Maßnahmen auch wirken, die ja jetzt beschlossen wurden.
Der Blick nach vorne also sozusagen.
Welches gesichtbare Angebot kann man Putin machen, das er annehmen würde? Auf welchen Status der Ukraine und welche Sicherheitslage in Osteuropa kann man sich denn mit ihm einigen? Wie kann man diese neue Rüstungsspirale entschärfen? Und wie kann man ihm, zu dem man jetzt im Grunde auch das Vertrauen verloren haben muss, wohl auch, trotzdem die Hand reichen, weil wir müssen ja auch mit ihm leben.
Okay, Ihr Punkt ist angekommen, Herr Jena, vielen Dank. Gesichtswahrendes Angebot, wie könnte das aussehen? Alexander Neu vielleicht?
Ja, also wir sehen in der Tat, dass die russische Armee in der Ukraine nicht so schnell vorankommt, wie man es wahrscheinlich in Moskau erwartet hat. Der Widerstand und die Selbstverteidigungskräfte in der Ukraine sind offensichtlich sehr viel effektiver, als man es eingeschätzt hat. Die Frage ist, wie kommt man da wieder raus? Also wir haben es jetzt mit Sanktionen zu tun, wir haben es mit Versuchen der Isolation Russlands zu tun, aber wir brauchen einen Schritt weiter und das wurde jetzt von dem Zuhörer auch angesprochen. Welchen Plan kann man über Sanktionen hinaus, über Isolationsversuche hinaus Moskau anbieten, damit der Krieg ein Ende findet? Das muss das vorrangigste Ziel aller Ziele sein, eine sofortige Einstellung der Kämpfe und der Rückzug der russischen Armee nach Russland. Und da finde ich, und da bin ich auch nicht alleine, ich denke an Professor Warwick, der es schon vor Wochen auch formuliert hatte, dass die Ukraine eben kein Mitglied der NATO werden kann und sollte, sondern dass wir hier einen Status der Neutralität einbringen. Und das wurde ja auch schon gerade gesagt, 2014 gab es diesen Neutralitätsstatus mit Verfassungsrang, der wurde dann aber aufgehoben, weil es eben eine pro-westliche Regierung hineingeputscht wurde in die Ukraine 2014.
Naja gut, hineingeputscht also, wurde, das geht ja schon. Gut,
ja. Meinen Mithörern und Mitdiskutanten hervorrufen, aber es ist kaum zu bestreiten.
Bitte, wir möchten
doch
auch
mal
gerne,
sagen, überall auf der
verteilen.
Welt gibt es angeblich Freiheitsbewegungen, aber diese großartige Freiheits- und Demokratiebewegung, die bezichtigen Sie immer wieder, dass sie putschen würde. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Was ist denn Ihre, was ist denn Ihre, was ist denn Ihre, ja zu der Frage, genau, pardon, Herr Stegner, ich setze noch was dran. Was ist das Angebot, was man geben kann und kann man mit Putin überhaupt noch reden?
Darum gehen, dass es eine Feuerpause geben muss und dass humanitäre Hilfe stattfindet. Das muss unmittelbar erreicht werden und das geht am besten durch Druck und auch durch Hilfe vielleicht auf anderen Ebenen, dass auch Chinesen und andere einbinden werden. Punkt 1. Punkt 2, was die NATO-Mitgliedschaft angeht, da finde ich, ist es ja so, dass jedes Land sich wählen kann, in welches Bündnis es will, aber dass die Aufnahme an Bedingungen geknüpft ist. Und diese Bedingungen, die liegen ja in keiner Weise vor. Olaf Scholz hat es steht nicht auf der Tagesordnung, sondern es tut es auch nicht. Das kann doch nicht anders sein, für dauerhafte militärische Konflikte eine Frage in den Mittelpunkt zu rücken, die auf absehbare Zeit nicht ansteht. Denn es gibt drei Bedingungen. Erstens, das Land muss einig sein, dass es rein will. Zweitens, alle Mitgliedstaaten müssen zustimmen. Und drittens, es darf kein neuer Bündnisfall ausgelöst werden mit Sicherheitsproblemen. Erkennbar ist keine der drei Bedingungen vollständig erfüllt. Es steht nicht auf der Tagesordnung. Und darüber Kriege zu führen, über eine Frage, die nicht auf der Tagesordnung steht, das ist, glaube ich, nicht klug.
Ist Putin überhaupt noch ein Verhandlungspartner, Rebecca Harms?
Na, zurzeit hat er ja allen seinen ehemaligen Gesprächspartnern auf ganz brutale Art den Stuhl vor die Tür gesetzt. Und man muss das beobachten, was da wieder in Gang kommt. Also es hat sich ja abgezeichnet, dass sein größeres Interesse die direkte Verhandlung mit den USA ist und keineswegs das Normandie-Format, das hier lange sehr hochgehalten worden ist. Aber man kann es heute nicht beurteilen. Und ich, so schwer das ist und so schlimm das ist, glaube ich, dass eben neben diesen harten Wirtschaftssanktionen, mit denen Putin unter Druck gesetzt werden soll und er also eben auch von internationalen Finanzen abgeschnitten werden soll, ist dieser Befreiungskampf der Ukrainer, die ihr Land von einer Besetzung frei halten wollen, ist das ein ganz entscheidendes Bollwerk gegen die Ausbreitung eines Regimes, wie das von Putin in Russland etabliert worden ist. Ich meine, die parallelen Entwicklungen in Belarus zeigt ja, was Putin sich unter einem neutralen Nachbarland vorstellt. Und ich sage Ihnen, für sowas werden Sie in der Ukraine keine Bereitschaft finden. Und wer heute großzügig sowas wie Finnlandisierung ins Gespräch bringt, der sollte sich noch mal genau überlegen, was er damit eigentlich meint. Die Ukrainer werden selber bestimmen wollen, wohin sie gehen.
Krieg um die Ukraine droht jetzt einen Flächenbrand. Darüber haben wir die letzten anderthalb Stunden diskutiert. Mit Rebecca Harms von Bündnis 90 Die Grünen, mit Alexander Neu von der Partei Die Linke und mit Ralf Stegner, SPD. Frau Harms, Herr Neu, Herr Stegner, herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Diskussion, dieser streitigen Diskussion in bewegten Zeiten. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse Dirk Oliver Heckmann. Hier geht es gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ihnen einen schönen Tag.